Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Henrik Streeck ist am 7. August 1977 in Göttingen geboren. Er studierte Medizin in Berlin und gelang über seine Forschungen in den USA und einer Professur an der Universität Duisburg-Essen an die Leitung des Instituts für Virologie und des Instituts für HIV-Forschung in Bonn. Medial trat er während der Corona-Pandemie durch seine umstrittene Heinsberg-Studie mithilfe der PR-Agentur Story Machine des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Kai Diekmann in Erscheinung. In diversen Talkshows vertrat er fortlaufend meinungsstarke Positionen, denen seinen Fachkollegen widersprachen. Streeck wurde zum Corona-Berater des ehemaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Im Dezember 2021 saß er im Expertenrat der Bundesregierung. Aktuell sitzt der Virologe für die CDU im Bundestag. Seine regelmäßig erscheinenden Sachbücher bringen Streeck auf die Bestsellerlisten. Im Februar dieses Jahres veröffentlichte er mit Das Institut im Schatten der Wissenschaft seinen ersten Thriller. Herr Streeck, worum geht es in Ihrem Buch?
Also die Geschichte handelt eigentlich davon, dass ein Kommissar über eine junge Wissenschaftlerin stolpert, die gestorben ist, die sich angeblich umgebracht hat und gerät dann ins Virologische Institut, lernt einen jungen Virologen kennen und findet heraus, dass an ein Virus verändert wurde, das M9-Virus, und zu einer Biowaffe, wo man gezielt Menschen mit umbringen kann. Und mir ging es eigentlich da um zwei Geschichten. Einmal wollte ich über Gain-of-Function-Forschung, also wie man genetisch Viren verändern kann und das auch spannend erzählen und was daraus resultieren kann. Auf der einen Seite das erzählen und auf der anderen Seite natürlich Einblicke in die Forschung geben und warum Wissenschaftler zu sein gar nicht so ein leichter Berufsweg ist, sondern ja eher vergleichbar ist mit einem Künstler oder einem Schauspieler, und da vielleicht auch ein bisschen einen Gedankenprozess in der Gesellschaft mitbewirken, dass man vielleicht forschen auch anders denken sollte.
Also kann man davon sprechen, dass das Institut ein Sachbuch mit Entertainment-Hintergrund ist?
Ja, also dieses Buch hatte ich in der Tat erstmal als ein Sachbuch geschrieben, und dann habe ich gedacht, das liest ja keiner. Und wenn man will, dass Leute sich mit einem Thema beschäftigen und das vielleicht auch spannend finden, dann dachte ich, muss ich eine Geschichte erstmal erzählen. Und so erzähle ich eine, glaube ich, spannenden Thriller, und gleichzeitig kann man darüber lernt man viel über die Wissenschaft, lernt man viel über die Virologie und versteht vielleicht auch ein bisschen die Problematiken in der Wissenschaft. Über Publizieren, über Forschungsgelder einwerben, aber das in einer spielerischen Weise, ohne dass man das Gefühl hat, ein Sachbuch zu lesen, was ja manchmal ein bisschen trocken sein kann.
Wie viel Fiktion steckt denn eigentlich in das Institut?
Ja, also die Geschichte ist komplett ausgedacht, aber natürlich habe ich viele Analogien gezogen. Und also man könnte so sagen, dass die Charaktere da drin auch irgendwie im echten Leben vorkommen, also dass es Collagen von vielen Geschichten sind, die ich in meinem Wissenschaftler-Dasein immer wieder begegnet bin. Und auch bis hin zum Virus, also das Virus es nicht gibt, was ich da erzähle, aber es theoretisch geben könnte, weil ich natürlich weiß, wie Viren funktionieren und wie auch, was es theoretisch noch für Viren geben könnte, die bisher noch nicht beschrieben sind.
Also halten Sie es auch für realistisch, dass man Viren so modifizieren kann, dass sie dem Menschen gefährlich werden können oder als Waffe eingesetzt werden können?
Ja, ich glaube, mittlerweile sind wir so weit, dass wir das machen können. Wir haben Technologien wie zum Beispiel das CRISPR-Cas9-System, was auch in dem Buch verwendet wird von der Wissenschaftlerin. Das kann benutzt werden, um Viren gefährlich zu machen. Ich beschreibe auch einen Schalter, wie man so ein Virus an- und aus schalten kann. Und auch das wissen wir, ist mittlerweile möglich, sodass man sehr gezielt einzelne Menschen infizieren kann und dann aber zu einem späteren Zeitpunkt erst das Virus aktiviert. Und das ist quasi die Technologie, wie dieses Virus auch in dem Buch geändert wurde.
Während der Covid-19-Pandemie waren Sie einer der führenden Experten der Bundesregierung. In dieser Zeit haben verschwörungstheoretische Bestrebungen hohen Zuwachs in der deutschen Bevölkerung erhalten. Haben Sie keine Bedenken, dass Ihr Buch eventuell als eine Art Schlüsselroman von dieser Gruppe gesehen werden könnte?
Das einmal nicht. Wir wissen, dass zum Beispiel das CIA oder amerikanische Geheimdienste, aber auch wohl von deutschen Nachrichtendiensten die Möglichkeit gesehen wird, dass es ein Laborunfall gewesen ist. Nicht, dass es gezielt so gezüchtet wurde, sondern dass es vielleicht Passagen des Virus gemacht wurden, also dass es sich im Labor genetisch verändert hat. Ich für meinen Teil halte beides für möglich, dass es ein Laborunfall gewesen ist, das aus dem Labor gekommen ist oder aus dem Tierreich. Es ist von beiden Seiten her, beide Theorien, gibt es gute Indizien. Wir haben keine Beweise in die eine oder in die andere Richtung. Ich glaube, das ist wichtig auch nochmal zu sagen, dass wir in keine der beiden Richtungen bisher wirklich Beweise haben.
Wie könnte so ein Laborunfall denn in die Öffentlichkeit geraten oder beziehungsweise was spräche denn gegen eine Zoonose?
Es gibt relativ viele Daten zu, oder ich sage es mal anders, ist, in der Vergangenheit gab es immer mal wieder Laborunfälle, wo Viren an einen Labormitarbeiter übertragen wurden. Also nach der SARS-1-Pandemie 2002, 2003 gab es Forschung zum Beispiel in Taiwan im Labor, wo es danach sich Labormitarbeiter infiziert haben. Es gab auch Übertragung von Ebola in einem Labor, sodass sowas immer mal wieder passieren kann, dass sich aus Versehen ein Mitarbeiter infiziert. Aber wo man in China auch mit rechnen kann, konnte in Wuhan oder was in den Möglichkeiten gehört, ist, dass die Versuchstiere im Nachhinein auf diesem Wettmarkt, also auf dem Nassmarkt in Wuhan verkauft wurden von einigen der Mitarbeitern, um dadurch nochmal extra Geld zu verdienen. Das sind eben auch Möglichkeiten, die passieren können in solchen Konstellationen, gerade wenn diese Labore nicht gut gesichert sind.
In Ihrem Nachwort schreiben Sie, dass viele Wissenschaftler sich ein System wünschen, in dem nicht die individuelle Leistung, sondern die Zusammenarbeit im Vordergrund steht. Inwiefern verkörpern Sie diese solidarische Erneuerung des Wissenschaftssystems?
Das ist ja das ursprüngliche Anliegen, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um zu zeigen, was eigentlich das Wissenschaftssystem so kompliziert macht, warum es auch zum Teil frustrierend ist, warum viele anfangen und dann auch wieder aufhören mit dem Wissenschaftssystem. Wir haben auch das Problem, dass negative Daten ganz viel im Wissenschaftsbetrieb produziert werden, also dass einfach nichts rauskommt, aber das zählt dann nicht, es wird auch nicht publiziert. Und so, dass wir eigentlich sehr viele Erfolge, nämlich die Misserfolge sind ja auch Erfolge, sind ja auch Erkenntnisse, gar nicht das Licht der Welt erblicken. Und wenn wir, mir ist schon sehr daran gelegen, Wissenschaft neu zu denken, darum leite ich ja jetzt auch für die CDU das Netzwerk für Wissenschaft und Forschung, wie wir Wissenschaft auch langfristig anders denken müssen, denn wir können uns nicht mehr leisten, dass wir einzelne Professoren haben, die einen Fachbereich vollkommen alleine vertreten und die sich am Ende dadurch definieren, dass ihr Leuchtturm so weit strahlt, dass die nächste Professur erst 200 Kilometer weiter weg sind. Im Gegenteil, wir wollen zentrieren, wir wollen die besten Köpfe für ein Thema zusammenholen, damit die sich auch gegenseitig befruchten, austauschen und am besten noch besser werden.
War dies der Hauptgrund, weswegen Sie in die Politik gegangen sind?
Nein, der Hauptgrund war eigentlich, dass mich die Corona-Pandemie politisch gemacht hat. Ich bin ja vom Hause aus Arzt. Mir ging es immer darum, Menschen zu helfen. Und in der Pandemie hatte ich immer wieder den Eindruck, dass wir mit einigen Menschen nicht gut umgegangen sind. Ich finde auch von einigen Bürgerinnen und Bürgern sind Sorgen und Nöte nicht richtig gehört worden. Und ich habe in der Zeit sehr viel kommentiert vom Seitenrand. Ich habe den Maschinenraum der Politik gesehen, durch die ganzen Expertenräte, in denen ich drin gewesen bin. Und in dieser Zeit ist mein Bedürfnis, Menschen zu helfen, politisch geworden. Und darum habe ich das sehr viel mit Politikern und auch Kollegen diskutiert und habe gesagt, okay, dann kandidiere ich. Dass es dann geklappt hat, nach 27 Jahren den Adenauer Wahlkreis auch zu gewinnen, da war ich dann selber auch baff. Aber ist es ein Schritt, den ich im Moment noch nicht bereue.
In seinem Sachbuch Nachleben, die Pandemie, ihre Folgen und was wir daraus lernen können aus dem Jahr 2024, sieht Streeck trotz seiner Mitarbeit als Corona-Experte der Bundesregierung keine Fehler der Covid-19-Pandemie bei sich.